sehr geehrte Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen recht schönen Abend. Ich begrüße Sie sehr herzlich hier im Kepler-Salon. Mein Name ist Gerlinde Wiesner. Ich freue mich, dass ich Sie durch den heutigen Abend begleiten darf. Ganz kurz einen technischen Hinweis. Sie wissen, dass diese Veranstaltung immer auch aufgenommen wird und auf der Website dann zur Verfügung steht. Das heißt, im Anschluss dann, wenn Sie Ihre Fragen richten, bitte einfach warten, bis das Mikrofon zu Ihnen kommt, damit wir das dann auch gut aufzeichnen können und entsprechend wiedergeben können. Das Thema unseres heutigen Abends finde ich insofern sehr interessant, weil wir uns aus zwei Seiten einem Musical nähern, das heißt Next to Normal, die bipolare Störung als Thema eines Musicals. Das bringt mich auch ganz rasch zu meinen Gästen, die aus der Kultur und aus der Medizin bzw. aus der therapeutischen Ecke, wenn ich das so salopp sagen darf, kommen. Ich begrüße sehr herzlich Anne Becker. Er ist Dramaturg und Übersetzer. Er ist seit 2012 Dramaturg und Produktionsleiter der neuen Musical-Sparte am Landestheater Linz. Ein interessanter Aspekt ist für mich und für Sie wahrscheinlich auch, dass er eigentlich gelernter Physiker und Mathematiker ist. Ich habe ihn zuerst schon gefragt, wie es zu dieser Konstellation kommt, dann zur Kultur zu kommen. Wir werden das dann sicher auch noch gleich hören. Er ist verantwortlich für dieses neue Stück eben, das wir heute besprechen, Next to Normal. Ich kann gleich vorab sagen, am 18. Jänner gibt es die Premiere dazu im Schauspielhaus. Ich werde Sie ganz sicher am Ende noch einmal darauf hinweisen, dass Sie das auch gleich notieren können und entsprechend im Kalender eintragen können. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind und ich freue mich auch schon sehr auf Ihre Ausführungen.
Ich freue mich auch.
Ich darf dann auch sehr herzlich Herrn Dr. Anton Tölz begrüßen als Facharzt für... Bitte schön. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Neurologie, Psychotherapeut und Leiter des Instituts für Psychotherapie an der Landesnervenklinik Wagner-Jauregg. Herr Dr. Tölz hat sein Studium in Wien absolviert und ist derzeit an der Landesnervenklinik für in Wagner-Jauregg tätig. Wie Sie mir gesagt haben, im Mai dann schon in Pension, aber wir werden jetzt so richtig voll noch aus Ihrem Wissen schöpfen können. Die beiden Herren sind sich über Initiative vom Herrn Becker, ist dieser Kontakt zustande gekommen. Auch dazu werden wir dann gleich noch mehr hören. Herr Dr. Tölz ist eben beratend tätig gewesen für dieses Stück, für dieses Musical. Nur damit Sie gleich vorab wissen, warum beide Herren heute auch hier bei uns sind und Ihnen Rede und Antwort stehen. Der Herr Dr. Tölz wird jetzt gleich einmal erklären, was man unter bipolarer Störung versteht, damit wir alle auch hier sozusagen ein Update bekommen, worum es sich handelt, wie diese Personen ticken, was dieses Krankheitsbild oder die Störung ist. Ich will nicht zu viel vorweggreifen. Ich darf Sie gleich um Ihre Ausführungen bitten.
Ja, meine Damen und Herren, also die bipolare Störung ist ja etwas, was vielleicht noch nicht so allgemein bekannt ist. Früher hat man das manisch-depressives Irresein bezeichnet oder manisch-depressives Kranksein. Und ich habe mir gedacht, ich werde zu Beginn vielleicht Ihnen so ein bisschen das visualisieren, was so das Wesentliche ist bezüglich einer eventuellen Symptomatik. Also wenn wir hier annehmen, das ist die positive Stimmung, also wenn man gut drauf ist, und hier unten ist die negative Stimmung, wenn es einem schlecht geht, wenn man depressiv ist. Und normal wäre es für uns alle, dass wir einfach Stimmungsschwankungen haben, dass wir manche Menschen, die Morgenmuffel sind, in der Früh schlecht drauf sind und nach dem ersten Kaffee geht es einem dann besser und dann wird die Stimmung, dann wird man optimistischer und dann ist irgendwas wieder, dass man halt schlechter drauf ist. Und normal sind einfach Stimmungsschwankungen. Und dann gibt es Menschen, die haben die Stimmungsschwankungen ein bisschen ausgeprägter, wo man dann richtig merkt, die haben so Phasen, wo sie also so besonders energiegeladen sind und dann Phasen auch, wo sie so Durchhänger haben. Und das bezeichnen wir eigentlich, also das wäre sozusagen normal, das passt auch sozusagen zum Stück Next to Normal, weil es ja fast normal ist. Und da gibt es einen Ausdruck, das nennt man Zyklothymie. Und das ist eigentlich sozusagen, das ist noch keine Krankheit, noch nicht einmal eine Störung, sondern das ist eine Persönlichkeitsstruktur, wo man halt von den Stimmungen stärker betroffen ist, wo man halt stärker gut drauf ist und dann wieder schlecht drauf ist. Und dann gibt es Zustände, wo sozusagen schon so hypomanische Zustände kommen und wo ganz manche, wo Depressionen kommen. Und wenn das jetzt so stark ist, ja, dass das also sozusagen tief depressiv und stark manisch ist, dann spricht man von einer bipolaren Störung. Und bipolar heißt es deswegen, weil eben depressive Zustände und manische Zustände abwechseln. Und vielleicht nur zur Einführung noch ganz kurz, wie häufig ist das? Also wenn man die Leichtformen dazu nimmt, ist das eigentlich sehr häufig. Also es sind in Österreich über 400.000 Menschen davon betroffen, die man eigentlich sagen kann, die in die Diagnosekriterien bipolar hineinfallen würden. Und wenn man bedenkt, dass also 25-50% davon einmal in ihrem Leben zumindest einen Suizidversuch machen und 15-20% tatsächlich sich suizidieren in solchen Phasen, dann ist es schon ganz wichtig, dass man das sich bewusst macht, dass man erkennt, dass es eine Krankheit ist, die eigentlich ziemlich gut behandelbar ist und wo sozusagen das Musical jetzt die Chance ist, das auch allgemeiner bekannt zu machen. Ich denke mir, Betroffene, ja, es ist auch eine Krankheit, die sehr, sehr lange braucht, bis sie überhaupt erkannt wird. Also viele Menschen trinken dann vermehrt Alkohol, machen überhaupt einen Substanzmissbrauch, manche kriegen Angststörungen und es sind gar nicht so wenig Menschen, die alkoholkrank sind, die dann eigentlich unter Alkoholiker laufen, die eigentlich bipolar krank sind. Und damit würde ich sozusagen mein Eingangsstatement über die Krankheit einmal abschließen. Und ich denke, es werden noch sicherlich sehr viele Fragen dazu kommen.
Vielleicht kann ich ganz kurz erzählen, das Musical fängt an im Wohnzimmer einer ganz normalen Familie. Die Mutter Diana, der Vater Dan, dann gibt es zwei Kinder. Und ganz am Anfang dieser Story ist es so, dass sich diese Familienmitglieder mitten in der Nacht treffen. Die Mutter kann nicht schlafen, die Tochter ist ein bisschen überambitioniert und ist noch am Lernen und kommt auch in die Küche. Und der Sohn kommt nachts nach Hause von einer Party und alles wirkt eigentlich wirklich perfekt normal, wie eine amerikanische Vorstadtfamilie, wie sie im Buche steht. Am nächsten Morgen ist es so, dass es dann eine Szene gibt, in der man auf einmal merkt, da bricht etwas Unnormalität in diese Familie ein. Nämlich die Mutter fängt an, Brote zu schmieren für den Tag und kann nicht mehr davon aufhören. Und nachher sitzt sie auf dem Boden und hat 20 Jausenbrote geschmiert für den Tag und die Familie steht etwas ratlos daneben. Man muss sagen, die Krankheitsgeschichte von Diana zieht sich, wie man dann später erfährt, schon über 18 Jahre hin. Und natürlich merkt die Familie, aha, wir sind wieder in einer schwierigen Phase. Die Kinder werden dann nach Hause geschickt und Dan, ihr Mann, schickt dann seine Frau oder fährt mit seiner Frau wieder zum Psychopharmakologen, um die Behandlung in Gang zu setzen. Und wir kommen jetzt in eine Folge von sehr vielen Szenen, die nicht ganz chronologisch sind, aber eben in viele Aspekte dieser Krankheit darstellen, durchaus auch mal mit Humor. Sie haben das Stück schon gesehen in einer Hauptprobe und haben eigentlich gesehen, ja, eine Menge davon kann man tatsächlich wiederfinden, was tatsächlich Aspekte dieser Krankheit sind.
Ja, vielleicht das Stichwort mit den Jausenbroten. Es ist so, dass jetzt, wenn das jetzt eine manische Phase ist, die jetzt nicht nur geprägt ist dass man sozusagen ein Stimmungshoch hat, sondern es gibt auch den Antrieb. Also der Antrieb ist sozusagen der Elan vital. Das ist in der Regel, wenn ich jetzt depressiv bin oder wenn ich jetzt in der Normalität bin und in der Früh noch schlecht drauf bin, dass ich jetzt überhaupt keine Energie habe, dass sogar mühsam ist, irgendwie aufstehen und Zähne putzen und dann erstmal langsam anläuft. So ist es generell, wenn man depressiv ist, hat man wenig Antrieb. Da fällt einem die Hausarbeit schwer, es fällt einem schwer, die täglichen Handgriffe zu machen. Und es ist einem buchstäblich die Energie ausgegangen. Und wenn man aber jetzt in ein Stimmungshoch hineinkommt, dann ist es genau umgekehrt, dann hat man sehr viel Energie. Der Antrieb ist sozusagen, man spricht auch davon, dass der Antrieb dann gesteigert ist. Und mit dieser vielen Energie macht man natürlich auch unglaublich viele Dinge. Und das sieht man in diesem Stück sehr gut.
Man fühlt sich furchtbar euphorisch, glaube ich. Das heißt, selbst geht es einem gar nicht schlecht. Ne?
Ja, also in der Regel, es gibt auch so Mischzustände, aber in der Regel ist man eben gut drauf, hat viel Energie und wacht, und in so einem Zustand fängt die Diana dann an, also halt da jetzt 20 Jausenbrote zu schmieren für ihre Kinder, um ja aus dem Gefühl heraus, dass ja wahrscheinlich das genug da ist. Es ist, was vielleicht auch interessant ist, was man immer hinterfragen kann, es sind ja sehr viele Handlungen immer auch logisch. Also auch Handlungen, die oft gesetzt werden, die jemanden anderem nicht normal vorkommen, sind aus der subjektiven Sichtweise eigentlich sehr normal. Wenn ich jetzt zum Beispiel Angst habe, meine Kinder haben zu wenig zu essen, ja, aus dem heraus, dann mache ich eben halt viele Brote und ich bekämpfe eigentlich damit die Angst. Also es ist hinter fast allen Symptomen steckt immer ein Grund dahinter. Und Symptome sind eigentlich ganz selten unlogisch, sondern es ist immer so irgendein Substrat dahinter. Und sie meint es ja total gut. Sie möchte, dass ihre Kinder versorgt sind und einfach genug Brote für den Tag haben.
Ist das Motiv dahinter meistens Angst oder können das auch andere Gemütszustände sein?
Naja, Angst ist eigentlich schon ein ganz häufiges Motiv. Gerade bei vielen Handlungen, bei jedem Zwang, zum Beispiel ein Waschzwang, ist sozusagen die Störung der Zwang, dass man sich immer die Hände wäscht. Aber dahinter steht die Angst, dass ich mich beschmutzt habe, dass ich krank Bakterien drauf haben könnte, dass ich mich reinigen muss und dass, wenn ich das nicht mache, dass dann etwas Schlechtes passiert. Und insofern ist natürlich da schon auch ein bisschen Angst dahinter, dass sie, wenn die Kinder zu wenig Brote haben, dann haben sie halt Hunger und haben für den Tag zu wenig.
Wir kommen dann relativ schnell zu einer Szene, wo sie bei Dr. Fein ist, ihrem Arzt, bei dem sie zurzeit in Behandlung ist. Und das ist, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt es in der Form hier in Österreich gar nicht so, wirklich ein Psychopharmakologe. Jemand, der also sich gut mit Psychopharmaka auskennt, aber eigentlich kein Psychotherapeut in der Beziehung ist.
Würde ich sagen, es kennen sich schon viele gut mit Psychopharmaka aus.
Nein,
zumindest.
Umgekehrt.
Ärzte haben diese Funktion.
Ich wollte seine Einschränkung mitteilen, dass er eben kein Psychotherapeut ist. Was mich wirklich umgehauen hat, ist bei der Beschäftigung mit dem Stück, mit wie viel Präparaten eigentlich bipolare Menschen behandelt werden. Wir haben hier einen Song, irgendwie, da geht es dann Zoloft und Paxil und Buspa und Xanax, Valproat, Ritrovil, Zolpidem, ich werde es nicht singen, ist keine Angst, Prozac, Lorazepam gibt dir neue Energie, das sind die Wunder der Psychochemie. Ja. Und es geht noch ein bisschen so weiter. Außerdem in einer weiteren Strophe werden die ganzen Nebenwirkungen aufgezählt. Schwindel und Müdigkeitsstörung des Sextriebs, Kopfweh und Zucken, Beschwerden beim Schlucken, Diarrhoe, Herzversagen, Nierensteine, schwacher Magen, Ängstlichkeit, Ärger, Erschöpfung, Verspanntheiten, grundlose Reizbarkeit, Brechreiz und Übelkeit, merkwürdige Geschlechtstriebverirrung und es kann zum Tod führen. Diese Unzahl von Medikamenten, mit denen Diana behandelt wird und die so viele Nebenwirkungen haben. Warum ist das eigentlich nicht so, dass man ein Medikament hat, was dem Patienten hilft?
Gut, bevor ich vielleicht die Frage beantworte, ist es auch wieder ganz gut zu visualisieren, was eigentlich Therapie ist, also was man, wenn man behandelt, was man therapeutisch machen kann. Und da gibt es sozusagen nach dem biopsychosozialen Modell, es gibt drei Säulen, drei Behandlungsmöglichkeiten. Und die erste Säule ist die medikamentöse Säule. Also das sind einmal Medikamente, die man geben kann. Die zweite Säule ist die psychotherapeutische Säule. Das ist also Psychotherapie, mit jemandem zu helfen, Strategien zu entwickeln, um Zustände zu verändern oder mit Symptome zu verbessern. Und das dritte nennt man die soziotherapeutische Säule. Die soziotherapeutische Säule kümmert sich darum, sozusagen Tagesstruktur, finanzielle Absicherung, Beschäftigung. Das ist bei einer intakten Familie jetzt für diesen Stück, für die Diana sozusagen nicht die wichtige Behandlungssäule. Und das ist es ganz wichtig für die Ärzte, für Behandler zu schauen, auf welche Säule ist jetzt einmal im Vordergrund, auf welcher Säule soll ich einmal behandeln. Und die bipolar-affektive Störung ist schon eine Krankheit, das muss ich auch als Psychotherapeut sagen, die also unbedingt Medikamente braucht. Also wenn das nicht medikamentös behandelt wird, ist es ein Kunstfehler. Und natürlich braucht sie aber auch psychotherapeutische Maßnahmen. Wenn man sich jetzt nur auf Medikamente beschränkt, dann ist es halt ein Spektrum, dann ist es halt zu wenig. Und die Frage, warum gibt es so viele Medikamente, kann ich sagen, zum Glück gibt es so viele Medikamente, weil es gibt verschiedene Substanzgruppen. Und jedes Medikament von der Substanzgruppe hat natürlich ein bisschen ein unterschiedliches Wirkungsspektrum. Es gibt Medikamente, die mehr die Stimmung beeinflussen und weniger den Antrieb beeinflussen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel arbeiten gehe, ja, dann brauche ich ein Medikament, was sozusagen von der Energie her, wenn ich jetzt sozusagen mich da nicht aufraffen kann, auch den Antrieb steigert, ja, und natürlich die Stimmung steigern soll. Also ich will eigentlich in beiden Bereichen eine positive Veränderung. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel sehr in einem Stimmungstief habe und ich von der Stimmung nicht herauskomme und ich würde jetzt den Antrieb steigern, dann steigt eigentlich das Suizidrisiko. Dann ist es so, dass jemand, der sich umbringen möchte und sagt, eigentlich am liebsten wäre es, das Leben hat überhaupt keinen Sinn, ich wäre tot, aber ich habe nicht einmal die Energie, dass ich mich umbringe. Und wenn es die Stimmung sozusagen so negativ bleibt und es steigt der Antrieb aus irgendeinem Grund, dann steigt eigentlich das Suizidrisiko und der plötzlich steht dann auf und geht weg und springt dann wirklich wohin unter oder bringt sich um. Und jetzt ist es natürlich ganz wichtig, dass es völlig unterschiedliche Medikamente gibt und jemand, der sich gut auskennt, und Gott sei Dank gibt es in Österreich schon auch sehr viele Psychiater, die gute Pharmakotherapeuten sind, dann ist es so, dass ich dann natürlich die entsprechenden Medikamente wählen muss, die einmal für das Zustandsbild das Richtige ist. Und dann die zweite Ebene ist, jeder Mensch ist halt unterschiedlich, verträgt unterschiedlich die Dinge, so wie das Essen unterschiedlich vertragen wird und Kaffee unterschiedlich wirkt, ja sogar Alkohol unterschiedlich wirkt, wirken auch Medikamente unterschiedlich. Und manche sprechen auf bestimmte Substanzgruppen besser an und manche sprechen nicht so gut an. Und vor allem ist gerade bei diesen Medikamenten leider, bei diesen Stimmungsstabilisierern, Moodstabilizer, wie sie auch heißen, so, dass sie natürlich sehr starke Nebenwirkungen haben. Und das muss ich natürlich auch beachten und muss immer abwägen, eine positive Wirkung, dass er sich erreichen will, und eine negative Wirkung, die man halt in Kauf nehmen muss, wenn man dieses Medikament nimmt. Und wenn das jetzt Medikamente sind, wo die negative Wirkung, also die unerwünschte Nebenwirkung, relativ groß ist und die positive, die erwünschte Wirkung gar nicht so groß, dann ist das eigentlich kein geeignetes Medikament und dann muss man sozusagen ein anderes Medikament herholen, verschreiben, und Gott sei Dank gibt es da mehrere Möglichkeiten, dass ich da ein wirksameres Medikament nehmen kann. Und vielleicht zum Abschluss auch noch ganz kurzer Vergleich, was jeder nehmen Sie einen hohen Blutdruck, also Mensch mit einem hohen Blutdruck, es gibt sehr viele Medikamente, also die den Blutdruck regulieren, aber die Verträglichkeit und die Wirksamkeit ist für den Menschen unterschiedlich und ein guter Arzt muss halt dann wirklich herausfinden, für meinen Patienten, dass ich da das Beste auswählen, was am besten wäre.
Wie, in welchem Rhythmus müssen wir uns diese Zyklen vorstellen? Hm. Welche Zeitabstände liegen da dazwischen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist so, dass das am Anfang vielleicht eine Phase, also eine depressive Phase oder eine manische Phase, vielleicht einmal in 1, 2, 3 Jahren ist. Aber die Tendenz für diese Krankheit ist, dass sie progressiv fortschreitet, dass also die Phasen häufiger werden, wenn es unbehandelt bleibt, und vor allem auch die Intensität stärker wird. Und das ist sozusagen ein Kriterium, dass man das behandeln soll. Und man spricht also, wenn jetzt vier Phasen im Jahr auftreten, gibt es sogar einen eigenen Namen dafür, das heißt dann Rapid Cycler, also rascher Wechsler, wo dann sozusagen innerhalb eines Jahres schon sozusagen jetzt drei Depressionen und eine Manie oder so auftritt. Und das nimmt dann immer mehr zu. Aber es kann beginnen, es kann auch so beginnen, dass man vielleicht, es ist so beschrieben in der Literatur, dass so ab 15 Jahren, ab dem 15. Lebensjahr, dann eigentlich so Stimmungen, also so Phasen auftreten, die vielleicht man schon ein bisschen krankheitswertig einordnen kann. Und das nimmt dann im Lauf, das wird dann halt dann immer ärger, aber es kann dann vielleicht so gehen, 20 Jahre, dass man vielleicht in 3-4 Jahren einmal eine Depression hat und vielleicht einmal ein bisschen eine hypomanische Phase hat und dann schon nach einem Lebensereignis, und da kommen wir dann vielleicht auch wieder auf das Stück zurück, durch ein Lebensereignis, das eigentlich, was noch irgendwie in einem Maß war, dann plötzlich sozusagen Ärger wird und dann plötzlich ganz in eine Manie kippt oder ganz in eine tiefe Depression kippt. Und das kann nach 20, 30 Jahren auftreten, dass dann die Symptome eigentlich manifestieren.
Aber kann ich daraus lesen, dass die Hochrisikophase die Pubertät ist, wo es
beginnen
kann?
Nein, das will ich jetzt nicht so sagen, aber ab 5, man könnte eigentlich bei den Jugendlichen schon ab von 15 bis 20 unter Umständen eine Risikogruppe herausfiltern, auf die man halt dann achten muss. Das heißt nicht, dass man denen jetzt Medikamente geben sollte oder so, aber man könnte sozusagen aufklären und kann sagen, es gibt diese Erkrankung und wenn derjenige dann tatsächlich diese Erkrankung kriegt, dann soll er dagegen was tun, weil das ist wirklich erstaunlich, die bipolare Erkrankung, da gibt es auch so statistische Daten, ich müsste jetzt wieder nachschauen, ob das jetzt die letzten aktuellen Werte sind, aber ich glaube, dass die so im Durchschnitt 7 Jahre unbehandelt bleiben. Also ich will mich jetzt nicht auf die Jahre festlegen, aber es ist eine relativ lange Zeit, wo das einfach nicht erkannt wird, die Menschen da eigentlich ziemlich viel durchmachen und eigentlich keine adäquate Behandlung kriegen.
Aus ärztlicher Sicht, haben Sie das ja jetzt dargestellt, ist es natürlich das zentrale Ziel, den Leuten zu einem lebenswerten Leben zu verhelfen, zu einem überhaupt lebbaren Leben zu verhelfen. Auch unser Dr. Fein macht das natürlich. Am Ende dieses siebenwöchigen Behandlungszyklus gibt Diana kund, ich stehe völlig neben mir. Ich meine, ich spüre gar nichts mehr. Worauf Dr. Fein dann nur trocken sagt, Patientin stabil. Und da fängt natürlich jetzt eigentlich das Interessante an fürs Stück, nämlich weil Diana zwar jetzt aus ärztlicher Sicht sozusagen stabil ist und nicht mehr gefährdet ist, aus der Innensicht sieht das natürlich ganz anders aus, weil sie hat natürlich ihre manischen, ihre euphorischen Phasen geliebt. Und es gibt dann einen zentralen Song von ihr, der heißt »Mir fehlen die Berge«, »Mir fehlt das Auf und Ab«. Ja. Und während dieses Songs entschließt sie sich, die Medikamente abzusetzen, ohne Wissen ihres Manns, mit Wissen ihres Sohnes. Da dürfen wir nicht allzu viel verraten. Es gibt noch einen Clou in dem Stück, da müssen wir jetzt drüber schweigen. Was letztlich auch in einem Suizidversuch gipfelt. Das Ganze. Also das ist wirklich sehr, sehr geschickt gemacht. Übrigens, vielleicht, wenn Sie sich fragen, was ist das für eine Art von Musical? Es ist fast durchkomponiert, das Stück. Es ist Rock-Pop-Musik, könnte man sagen, davon inspiriert. Es ist sogar Country drin und so weiter. Aber das Ganze ist sehr veredelt, würde ich mal sagen. Also das sind Komponisten, die ihr Handwerk verstehen und die sehr komplizierte Sätze geschrieben haben für sechsstimmige Sätze geschrieben haben für alle diese Leute. Da laufen Linien gegeneinander und so weiter. Ich glaube auch, jemand, der musikalisch anspruchsvoll ist, wird da nicht enttäuscht werden. Das ist jetzt nicht irgendwie das Einfachste vom Einfachen, glaube ich.
Ja, ich glaube, in dem Stück ist es ja auch so, es ist ja eine Geschichte und das ist sozusagen der erste Psychiater, der also ausschließlich pharmakologisch arbeitet, natürlich, wenn er jetzt sagt, sie ist stabil oder es geht ihr nicht gut, würde ich sagen. Also würde ich auch den Arzt wechseln. Ja, also das ist einmal ein Beispiel, was nicht so positiv ist. Und das stimmt schon, ja. Ich meine, das, was diese Krankheit dann vielleicht auch so besonders schwierig macht für die Betroffenen ist, dass wenn die jetzt in einer Depression sind, dann geht es den Betroffenen wirklich elendiglich schlecht. Also der Betroffene ist wirklich, wirklich krank und hat eigentlich keine Lebensfreude und es ist, Lebensqualität ist weg. Wenn die dann in einen manischen Zustand kommen, ist es oft zunächst mal subjektiv das Gefühl, jetzt geht's mir ja irrsinnig gut, Gott sei Dank ist dieser schreckliche depressive Zustand weg, jetzt wird die Welt wieder rosarot, es wird alles wieder bunt, jetzt kann ich wieder leben, jetzt habe ich wieder Lebensfreude. Und jetzt ist es aber, dass es dann ein typisch, ein richtiges Zeichen, dass das manische krankhaft ist, auch ist, wenn derjenige nicht mehr zurechtkommt. Er fängt dann 100 Dinge an und kann eigentlich nichts mehr fertig machen und entsteht dann letztendlich auch keine Zufriedenheit. Aber das Problem ist immer, man kann sagen, in der Depression leidet der Betroffene, in der manischen Phase leidet die übrige Familie, leidet die Umgebung und der Betroffene ist manchmal oder am Beginn noch gar nicht einsichtig, was sagt er dann, des Krankheitsuneinsichtig, weil er jetzt eigentlich sagt, jetzt endlich geht's mir gut. Und ihr wollt mir jetzt Medikamente aufzwingen und wollt, dass ich in Behandlung nehme und wollt, dass mir wieder schlecht geht. Das ist ja dann die große Furcht auch dann wieder in eine Depression hineinzukommen. Und deswegen ist es wirklich so ganz wichtig, dass man sich da gute Ärzte, dass man sich gute Psychiater sucht, dass man sich gute Therapeuten sucht.
Vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen. Sie geht dann ja zu einem zweiten Patienten. Einen zweiten Psychiater, Therapeuten natürlich, Dr. Madden heißt er irgendwie sprechend, der ein bisschen ungewöhnliche Verfahren auch anwendet. Also er fängt bei ihr mit Hypnose an und dann nach ihrem Suizidversuch sagt er, okay, wir kommen hier nicht weiter mit Medikamenten und Hypnose und Psychotherapie, kommen wir nicht weiter. Wir müssen die EKT anwenden, Elektrokonvulsionstherapie. Das heißt, das, was man früher irgendwie bezeichnet hat als Elektroschocktherapie, wo man erstmal zusammenzuckt und denkt, das wird heute noch gemacht. Also das war ich weiß nicht, wie Sie sich auskennen, aber mir war nicht klar, dass es tatsächlich gemacht wird. Und offensichtlich ist in den letzten Jahren tatsächlich, sind da große Fortschritte gemacht worden. Die Elektroschocktherapie wird... Elektrokonvulsionstherapie wird regelmäßig tatsächlich als eine letzte mögliche Therapie bei Suizidgefahr angewendet. Auch bei Ihnen in der Klinik, habe ich gehört.
Ja, also es wird nicht nur jetzt bei Suizidgefahr angewendet. Ich würde sagen, Suizid ist nicht einmal die erste Indikation für so eine Elektrokrampftherapie. Aber wenn jetzt jemand jahrelang sozusagen gequält wird von Depressionen, von manischen Zuständen, wenn jetzt er vielleicht auch arbeitsmäßig, berufsmäßig da Schwierigkeiten hat, wenn er familiäre Schwierigkeiten hat und insbesondere, wenn die Medikamente nicht so wirken, wie man sich das wünscht, wenn die Nebenwirkungen relativ stark sind, dann sind schon gar nicht so selten, dass dann die Betroffenen eigentlich, wenn man mit ihnen die Möglichkeit bespricht, es gibt also eine Elektrokrampftherapie, eine Elektrokonvulsionstherapie, ihnen sagt, dass das eigentlich Narkose gemacht wird und dass das eigentlich eine gewisse Chance hat, diesen Zustand und insbesondere also bei Depressionen, dass man dann aus dieser Depression heraus ist, dann ist es gar nicht so selten, dass die Betroffenen drauf, dass die das wollen. Und ich für mich, also für mich ist schon immer das auch das Maßstab, was will ich, dass mit meinen Angehörigen gemacht wird, was möchte ich, was mit mir selber gemacht wird, wenn ich so eine Krankheit habe, in so einem Zustand bin. Und ich glaube eigentlich, wenn ich also so ganz wirklich so fürchterliche Depressionen erlebt habe und da die Medikamente nicht ausreichend geholfen haben, ich würde mich wahrscheinlich auch für eine Elektrokrampftherapie entscheiden.
Vielleicht können Sie noch einen Satz dazu sagen, was ist überhaupt der Auslöser für diese bipolare Störung. Ja. Um auch die Therapie dann verstehen zu können.
Genau, also die Auslöser für die bipolare Störung, das ist die Antwort einmal einfach, man weiß es nicht wirklich. Es sind sozusagen, dann gibt es immer dieses schöne Wort, multifaktoriell, das heißt, es gibt sehr viele Gründe, dass diese Krankheit entstehen kann. Das, was gesichertes Wissen ist, dass es eine genetische Disposition gibt. Es gibt von der Genetik her sozusagen einen Risikofaktor, dass man dran leicht erkranken kann, wie es genetisch für alle Krankheiten Risikofaktoren gibt. Es gibt auch für Lungenkrebs sozusagen ein genetisches Risiko. Und wenn ich einen entsprechenden Lebensstil habe, dann ist die Chance, wenn ich sehr viel rauche und ich habe noch das Risiko dazu, dann ist die Gefahr größer, dass ich einen Lungenkrebs kriege, als wenn ich sozusagen da genetisch robust bin. Solche Menschen gibt es auch.
Hier im Musical wird eigentlich eine Lösung angeboten, dass es tatsächlich ein traumatisches Ereignis war, das zumindest der Auslöser war.
Also das ist sehr realistisch. Es kann durchaus sein, dass jemand die Disposition hat und eigentlich nicht wirklich jetzt depressive, manische Symptome von Krankheitswert gehabt hat. Und dann ist ein total traumatisches Erlebnis, dann passiert irgendetwas Fürchterliches. Das können auch
Der Tod eines
Kindes, Vergewaltigungen, Missbrauch, sexuelle Gewalt. Und das kann dann auch noch jahrelang später eigentlich sozusagen dann der Auslöser sein, dass das, was sich da irgendwie mit diesen Stimmungsschwankungen noch in einem gewissen Rahmen gehalten hat, plötzlich völlig entgleist und plötzlich ist eigentlich das Krankheitsbild bipolar da und man redet dann von einer bipolaren Störung, die man dann unbedingt behandeln muss. Weil wenn das dann einmal so ein Ausmaß erreicht hat, das wird von selber eigentlich nicht mehr gut.
Durchleben wir im Stück mehrere Phasen der Diane? Sowohl die
Diana,
sowohl die Hoch- als auch die Tiefphasen und wahrscheinlich auch wie die Angehörigen.
Genau, also ich glaube, der Schwerpunkt des Stückes liegt tatsächlich darauf, wie die Familie mit dieser Krankheit umgehen muss. Natürlich, es geht auch um Dianas Therapie. Es werden einem nicht in einer extremen Form depressive Phasen gezeigt. Ich glaube, das wäre auch sehr deprimierend. Aber ich glaube, als dramaturgischer Trick ist das eigentlich ganz richtig zu zeigen, wie die Familie reagiert auf kleine Anzeichen. Selbst kleine Anzeichen von irgendwelchen ungewöhnlichen Ereignissen werden in der Familie wahrgenommen und die sind auf dem Sprung sofort. Und deshalb kann man eigentlich rückschließen, wie dieser Krankheitsverlauf war. Ne? Natürlich, ein Kind in so einer Familie wird nie die Liebe erfahren, die es in einer normalen Familie erfahren kann. Einfach deshalb, weil natürlich ständig zumindest ein Rest von Aufmerksamkeit auf der kranken Person im Haus liegt. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz gut dargestellt.
Mhm. Und da kann man ja dann im Stück eigentlich, also Stücke können ja auch sehr lehrreich sein, dass sie eben Dinge darstellen, die vielleicht gut funktionieren oder die auch vielleicht nicht so gut funktionieren. Mhm. Auch der zweite Psychiater macht dann eigentlich im Stück einen Fehler, und zwar, wo es darum geht, dass die Familie entsprechend in einer angemessenen Form miteinander redet und sich miteinander austauscht. Und eigentlich muss ich wieder sozusagen von der professionellen Seite sagen, da hätte müssen auch der zweite Psychiater, der Dr. Madden hätte eigentlich ein Familiensetting einberufen müssen und hätte eigentlich sagen müssen, also nicht nur mit der Diana reden, sondern auch sagen müssen, sie soll mit ihrem Ehemann und mit ihren Kindern und alle wichtigen Bezugspersonen, sie sollen kommen und wir machen ein gemeinsames Gespräch. Und das wird in dem Stück eigentlich ganz deutlich bei diesem Punkt, dass das nicht passiert. Und dass das eigentlich schlecht ist. Es ist schade, dass das nicht passiert, weil es ist eine vertane Chance.
Für den dramaturgischen Spannungsbogen ist es natürlich viel besser, wenn er einen Fehler macht.
Sonst könnte man wahrscheinlich gar nicht so gut ein Stück schreiben. Ja, natürlich.
Wenn ich noch eine Minute habe, ich sehe zwar die Uhr, aber...
Ja, sehr gerne. Das wäre jetzt auch noch ein Stich für mich gewesen.
Ja, aber da kommen Sie natürlich darauf Fragen.
Zu unterbrechen. Okay. Sie als Dramaturg, was ist jetzt, wie gehen Sie heran? Was ist Ihre Aufgabe, so ein Stück
umzumodulieren?
Was macht ein Dramaturg?
Die Frage kriegt man immer gestellt und ich bin immer so ein bisschen ratlos. Also ich bin ja selber erst seit einem Jahr Dramaturg. Ich bin da auch relativ in diesen Beruf gekommen, ohne zu wissen, was ein Dramaturg ganz exakt macht, gebe ich zu. In der Regel ist ein Dramaturg dafür da, mit dem Regisseur vorher ein Konzept, also erstmal überhaupt zu schauen, was gibt es für Stücke, die man aussuchen kann. Dann, wenn ein Stück da ist, mit dem Regisseur an dem Stück zu arbeiten. Das heißt, zu schauen, wo gibt es, was sollte man jetzt als Literatur nebenbei lesen? Wie kann man an dem Stück arbeiten? Muss man an dem Stück arbeiten? Muss man irgendwelche Sachen umstellen darin? Gibt es etwas, was nicht perfekt ist oder was für die Konzeption, die man vielleicht, die einem vielleicht vorschwebt, die man irgendwie anpassen muss und solche Dinge? Dann ist man natürlich fürs Programmheft verantwortlich, man ist für solche Runden wie hier verantwortlich, die jetzt nicht so häufig stattfinden. Und jetzt speziell in der Musical-Sparte ist es auch sehr viel Organisation, weil wir eine kleine Sparte sind. Wir sind ja neu, ich weiß nicht, wer von Ihnen schon bereits mal im Musical jetzt war. Wir haben 7 feste Darsteller und bei der Opernsparte sind es, glaube ich, 24. Und deshalb ist eine ganz kleine Sparte mit einem Spartenleiter, einem Dramaturgen, einer Regieassistentin, 7 Darstellern, das ist es schon. Und was wir da auf die Beine stellen, das müssen wir dann halt eben so alleine machen.
Ja, ja. So. Und was hat Sie jetzt ganz besonders an diesem Stück gereizt oder an der Figur der Diana?
Also zunächst mal ist das Stück ziemlich einzigartig, glaube ich, und ich glaube in der Konzeption, wie wir hier das Musical aufgezogen haben, was einzigartig im deutschsprachigen Raum ist eigentlich mit einer festen Musical-Sparte, ist das natürlich ein ideales Stück, weil wir haben hier die Möglichkeit, das Publikum heranzuführen an gewisse Stücke. Wir machen natürlich auch die ganz leichten und Show-Musicals, sind aber immer darauf aus, eben die Breite des ganzen Genres zu zeigen. Und dieses Genre ist genauso breit wie das Genre Schauspiel und wie das Genre, wahrscheinlich breiter als das Genre Oper, muss ich sagen, wenn man ehrlich ist. Und 2009 hatte dieses Stück hier ziemlich überraschend einen riesigen Erfolg am Broadway. Es lief über 2 Jahre in fast, ich glaube, 800 Vorstellungen. Ja. Und man hätte eigentlich nie gedacht, dass man mitten in einer Rezession an den Broadway gehen kann. Mit einem
2002 war das ja.
Es ist 2009.
Zum ersten Mal gab es eine Lesung, das ist richtig. Es hieß eigentlich Feeling Electric.
Ja, es ging aus, also offensichtlich von dem Interesse der Autoren für EKT, darum damals ging es auch noch um eine depressive Frau, also nicht eine bipolare Frau. Die Herren haben tatsächlich sich 9 Jahre mit diesem Stoff beschäftigt, haben immer wieder umgeschrieben, am Anfang war es ein 10-Minuten-Stück und ich glaube insgesamt haben sie 12 oder 15 Stunden Musik geschrieben und immer wieder Sachen gestrichen, wieder sich beraten, sich beraten lassen. Sie haben auch sehr viel mit Therapeuten zusammengearbeitet, weil sie wirklich alles richtig machen wollten und andererseits eben das Stück in eine Form zu bringen, die trotzdem unterhalten ist.
Ja.
Und ich glaube, das ist eine einmalige Sache. Diana selbst als Figur ist deshalb auch interessant, weil ich glaube, sehr viele Autoren wären auf die Idee gekommen, eine Figur zu nehmen, die sehr kreativ ist, die wo wieder das Genie und der Wahnsinn irgendwie einander gegenübergestellt werden als notwendige Bedingungen. Und das wollten sie gerade nicht. Sie wollten zeigen, dass eine ganz normale Frau, berufstätig, Mutter von 2 Kindern, dass sie diese Krankheit haben kann, manische Phasen haben kann und dabei aber keine Romane schreibt, die Weltliteratur werden.
Okay. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten Sie jetzt natürlich einladen, Ihre Fragen zu stellen. Wenn ich eine Hand sehe, dann werde ich gleich veranlassen, dass das Mikro kommt. Hier, bitte. Mikro brauche ich
gerne, ich glaube. Ja, doch.
Wir brauchen es für die Aufnahme.
Für die bitte. Aufnahme, genau.
Ja, guten Abend. Mein Name ist Dieter. Ich habe gleich 2 Fragen. Eine Frage an den Arzt und eine Frage an den Dramaturgen. Frage an den Arzt ist, vielleicht könnten Sie noch die beiden Stufen von Bipolar erklären. Es gibt ja Bipolar 1 und Bipolar 2, also diese Krankheit ist unterschiedlich ausgeprägt. Und die Frage an den Dramaturgen, sind Komponisten und Librettist Betroffene? Oder direkt gefragt, sind Sie selbst bipolar? Wissen Sie das?
Ich nicht. Sie. Nein, die beiden sind meines Wissens auch nicht bipolar. Es war tatsächlich eine Sache, die sie selbst persönlich gar nicht betroffen hat. Die beiden haben studiert an der Columbia University, haben sich dort schon als Paar gefunden und sind dann in einen Workshop gegangen, BMI Lehman Workshop für Theaterautoren. Das ist ein relativ, da kommen eigentlich alle modernen Theaterautoren Amerikas, Musiktheaterautoren Amerikas inzwischen her. Und dort ist es die Aufgabe, nach einem Jahr ein Stück zu schreiben von 10 Minuten und das dem Rest des Kurses vorzustellen. Und der Autor, das heißt der Buchautor, hat tatsächlich im Fernsehen einen Bericht über EKT gesehen und dachte, das wäre doch ein schönes Thema. Und das wurde dann für die nächsten 10 Jahre ihr Lebensthema.
Vielleicht, dass wir die Namen auch ganz einfach mal nennen. Das Libretto ist von Brian Yorke und die Musik von Tom Kitt.
Das ist sehr interessant, was Sie sagen, denn ich stelle die These auf, was Herr Doktor dazu sagen wird, ein Nicht-Betroffener kann gar nicht keine Einsicht haben in diese Krankheit. Es tun sich sogar die Ärzte schwer. Die Ärzte, natürlich, empathische Ärzte können sich hineinversetzen, aber so richtig verstehen, glaube ich, tut es nur der Betroffene selbst.
Da würden die Autoren, glaube ich, Ihnen sogar zustimmen. Aber die andere Frage war noch.
Genau. Zwei Stufen noch.
Ja, weil ich kenne auch viele Betroffene, die es auch nicht verstehen. Ich denke mal, es ist wahrscheinlich schwierig zu verstehen. Es ist vielleicht zu Ihrer Frage noch allgemein zu sagen, es ist nämlich ein bisschen die Antwort sozusagen auch ein bisschen historisch zu beantworten. Es hat sich herausgebildet, es gibt eigentlich Menschen, die Depressionen haben. Das nennt man dann unipolare Depression, die niemals hypomanische oder manische Zustände haben. Und es gibt Menschen, die immer wieder Depressionen haben. Da sagt man dann, das sind rezidivierende depressive Episoden, die eigentlich auch anders behandelt werden. Also die werden antidepressiv behandelt. Und das hat eigentlich mit einer bipolaren Störung überhaupt nichts zu tun. Und es hat sich aber jetzt eingebürgert und man hat die Erfahrung gemacht, Menschen, die Depressionen gehabt haben, wenn nur ein einziges Mal eine hypomanische Phase auftritt oder schon eine manische Phase auftritt, dann spricht man eigentlich von bipolar. Oder man kann eigentlich schon von bipolar auch sprechen, wenn jemand manische Phasen hat und noch keine depressiven Phasen gehabt hat, der wird irgendwann auch depressive Phasen kriegen. Also das sozusagen bipolar affektive Störung ist ein Krankheitsbild, was sich erfahrungsgemäß also so definiert wird, wenn man einmal eine manische Phase hat, dann läuft man eigentlich unter bipolar. Und dann ist die Behandlung, die medikamentöse, dass man diese Phasenprophylaktika, also diese Lithiumpräparate oder Carbamazepinpräparate oder so, dass man diese Moodstabilizer, die Stimmungsstabilisierer als Medikament gibt und das psychotherapeutische Maßnahme eben unterstützt, zu lernen, was einem gut tut, das zu tun und was einem nicht so gut tut, das zu meiden. Weil ein ganz frühes Symptom, gerade bei den manischen Phasen, auch bei den depressiven Phasen, sind Schlafstörungen. Also wenn man in Richtung so ein bisschen manisch kommt, braucht man immer weniger Schlaf, weil man wird immer früher munter. Und das ist so oft ein erstes Zeichen, dass jetzt wieder eine manische Phase beginnen kann. Wenn ich da jetzt in Diskos gehe, wenn ich da jetzt Alkohol trinke, wenn ich das jetzt noch sozusagen durch meine Lebensführung verstärke, dann komme ich sozusagen, dann beschleunige ich das und ich komme also absolut in eine manische Phase hinein. Und das kann ich mit dem Lebensstil, mit der Lebensführung eigentlich günstig beeinflussen. Und das muss man lernen. Und jetzt zu Ihrer Frage sozusagen, was man jetzt als Bipolar 1 und Bipolar 2 bezeichnet. Es ist sozusagen die heutige Klassifikation. Da gibt es ja das ICD-10. Das ist die internationale Klassifikationsschema, die weltweit verwendet wird. Und dann gibt es das DSM-4, beziehungsweise jetzt DSM-5. Das ist sozusagen das amerikanische Diagnosesystem. Und da ist jetzt bipolar und da ist man halt bemüht, irgendwie immer dann Typen zu bezeichnen, um sich jetzt auszukennen und vor allem das international zu vergleichen. Und bipolar Typ 1 wäre mindestens eine manische Phase und eine depressive Episode kann aufgetreten sein oder nicht. Also das wäre sozusagen dieser dieser Verlauf, dass jetzt einmal eine manische Phase auftritt. Man kann eigentlich sozusagen gar nicht wirklich sagen, sie hat schon eine depressive Phase gehabt, aber der läuft dann eigentlich schon unter Bipolar 1. Das heißt, der wird wahrscheinlich sozusagen wirklich eine bipolare Störung kriegen. Der wird wahrscheinlich auch Bipolar 2 dann nach einer Zeit werden, weil Bipolar 2 sind mindestens eine hypomanische Phase und zusätzlich so eine depressiven Episode. Also da muss eine depressive Episode mal da gewesen sein und zumindest einmal eine hypomanische. Und vielleicht, dass es vollständig ist, noch sozusagen die anderen Typologien, dann redet man von den Rapid Cycling, das heißt mindestens 4 Phasen im Jahr. Dann gibt es Ultra Rapid Cycling, andauernder Phasenwechsel innerhalb von Tagen. Dann gibt es Ultra Rapid Cycling, Wechsel innerhalb von Stunden. Und ich meine, und das sagt aber auch sehr viel über den Verlauf der Krankheit, weil ich habe schon gesagt, der Verlauf ist progredient und diese Phasen kommen immer häufiger, werden immer stärker und die symptomfreien Intervalle, die gesunden Intervalle werden immer kürzer. Und gefährlich jetzt bezüglich jetzt Suizidrisiko sind immer auch diese Übergänge. Ja, also wenn man jetzt von einer depressiven Phase in eine manische Phase kommt, oder auch umgekehrt, also diese Übergänge, da ist eigentlich ein erhöhtes Suizidrisiko da. Und man kann sich dann vorstellen, wenn das ein Rapid-Cycler oder ein Ultra-Ultra-Rapid-Cycler ist, also die innerhalb von Stunden, und wir sehen das auf der Psychiatrie dann Gott sei Dank nicht so oft, aber es gibt wirklich innerhalb von Stunden von Himmel hoch jauchzend zu Tode betrübt abstürzen. Und die sind eigentlich alle ganz massiv suizidgefährdet. Also wenn man so eine Studie, da würde ich jetzt sagen, erfahrungsgemäß das Suizidrisiko, das ist 70%, das ist also wirklich ganz, ganz hoch. Ich habe leider schon, also da in meinem langen Berufsleben, da eigentlich schon auch viele Menschen erlebt, die sich dann suizidiert haben, wo das auch nicht verhinderbar ist. Und das ist sozusagen der traurige Aspekt. Aber das ist auch wiederum die andere Seite, es ist, man kann, wenn man rechtzeitig zu behandeln beginnt, wie bei jeder Krankheit, bei der Zuckerkrankheit, wenn die chronisch, wenn die nicht behandelt wird, dann kriegt man sozusagen die Augenschäden, die Retinaschäden, man kriegt die Nierenschäden, man kriegt sozusagen die Folge, die Begleitsymptome dieser Krankheit, wenn sie nicht behandelt wird. Und so ist es eigentlich auch bei der bipolaren Störung. Man soll es erkennen, möglichst frühzeitig erkennen, man soll darüber reden und man soll die Betroffenen motivieren, sich einen guten Psychiater zu suchen, zu dem man Vertrauen hat, der was kann. Das ist oft nicht leicht. Man muss oft wirklich probieren mit verschiedenen Medikamenten, bis man jetzt eins gefunden hat, was gut vertragen wird. Aber es ist möglich und das ist sozusagen die gute Botschaft.
Und für ein möglichst stabiles Umfeld sorgen.
Und es ist möglich und es gibt, ich kenne, also ich habe Patienten, die sind bipolar. Und die sind also in der manischen Phase, kann man ja sein Geld, sein Vermögen, Geld verwirtschaften, alles. Und die sind bipolar, die sind eigentlich so gut, sozusagen therapeutisch behandelt, mit den Medikamenten eingestellt, dass die faktisch gesund sind. Die sind Bankbeamte, die sind im Bankmanagement, die sind voll berufstätig. Also es ist keine Krankheit, die einem sozusagen...
Das erklärt aber einiges.
Aus dem Leben. Naja, außer die sind vielleicht dann nicht so gut behandelt, wenn irgendwas nicht klappt. Aber die wirklich ein ganz normales Leben führen können.
Ja. So, darf ich noch zuerst die Dame und dann habe ich sie vorgemerkt.
Mein Name ist Frank und ich möchte gern zwei meiner Vorredner schon etwas entgegensetzen. Ich bin nicht ganz ihrer Meinung, das heißt überhaupt nicht. Und zwar dem Herrn Becker, ich glaube, man kann nur etwas wählen, wenn man dazu eine Beziehung hat. Also so ganz zufällig, glaube ich, kann die Wahl dieses Stoffes nicht erfolgt sein. Und das Zweite ist, dass ich sehr wohl glaube, dass man etwas nicht haben muss, um genug sensibel zu sein, sich in eine Situation eines anderen hineinzuversetzen. Und zwar total. Mhm. Das kann dann auch wieder in Krankheit kippen, aber das ist sehr wohl möglich, glaube ich.
Danke. Okay. Lass mal so stehen.
Ja, ich glaube schon.
Würde ich auch. Darf ich dann gleich Sie versuchen?
Man liest diesen Titel nächstes Mal nochmal unübersetzt. Nun ist dieser Titel sehr was Nüchternes, was so medizinisch Einfaches. Jetzt frage ich mich doch, in einem Land wie Österreich mit einem Sigmund Freud oder einem Arthur Schnitzler, die sind jetzt ein weites Land, haben Sie nie überlegt, einmal diesen Titel in ein schön charmantes Format zu kriegen?
Es gibt eine Übersetzung, die heißt Fast Normal, die ist natürlich auch sehr nüchtern. Nein, haben wir nicht. Ich finde eigentlich Next to Normal ist im Stückzusammenhang eigentlich sehr schön und gar nicht so nüchtern, wie Sie das jetzt darstellen. Es gibt eine Schlüsselszene relativ am Ende des Stücks, in dem die Tochter das erste Mal eigentlich mit der Mutter wirklich kommuniziert. Und die Mutter der Tochter sagt, wir wollten dir eigentlich ein möglichst normales Leben bieten, während du aufgewachsen bist, obwohl sie war ja schon wirklich diagnostiziert, als die Tochter geboren ist. Die ist also ein bisschen jünger als zu der Zeit, als sie dann wirklich die Krankheit angefangen hatte. Also wir wollten ja ein normales Leben bieten und jetzt erst fällt mir auf, dass ich überhaupt nicht keine Ahnung habe, was normal eigentlich sein soll. Und daraufhin sagt die Tochter, ich wollte überhaupt kein normales Leben, ich wollte nur ein fast normales Leben.
Okay. So erschließt sich auch der Titel. Okay. Da hinten war.
Ja, schönen Abend. Also ich möchte nur darauf, als Sie sagen, Herr Tölk, dass der zweite Psychiater auch einen Fehler gemacht hat. Er hätte das Familiensetting mehr mit einbeziehen sollen. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja.
Aber ist das nicht auch tatsächlich so die Praxis, dass von diesen drei Säulen eher die ersten beiden gelebt werden und das Familiensetting vernachlässigt wird? Das ist einmal die eine Frage. Und an Sie, was ist die Intention, dass man dieses Thema also in ein Musical einbaut? Ich denke ja, Kunst hat ja nicht nur die Aufgabe zu unterhalten, sondern auch möglicherweise aufzuklären, wobei ich mir die Frage stelle, welche Intention steckt hinter der Aufklärung?
Also jetzt der medizinische Teil, die medizinischen Angebote sind natürlich auch sehr immer von einer Finanzierung abhängig. Ja, und das ist halt unser System so, dass halt von den Sozialversicherungen die Medikamente am besten bezahlt werden. Die Psychotherapie, die wird schon ganz schlecht bezahlt. Und familientherapeutische Gespräche werden fast gar nicht bezahlt. Es sei denn, man macht das jetzt im Sinne einer psychotherapeutischen Methode. Und ich denke mir, da ist sicherlich noch sehr viel Entwicklung notwendig. Aber da ist natürlich auch sehr, ich meine, das ist eine ganz tolle Frage, weil eigentlich ist es unser Wahlverhalten. Wir müssen die Politiker wählen, die uns ein optimales, finanzierbares Gesundheitssystem zumindest visionär anbieten wollen. Ja, und ich bin natürlich jetzt als Professionalist, ich meine, ich kann jetzt schon in einem bestimmten Rahmen das jetzt steuern und ich bin im Krankenhaus in der glücklichen Situation, dass ich ja jetzt sozusagen ein fixes Gehalt habe und ich jetzt sozusagen das Setting so wählen kann, dass ich da Spielraum habe. Ich muss also sozusagen meine Fälle, die Statistik muss stimmen, aber ich habe da erfreulicherweise schon Spielraum drinnen. Aber es muss schon, Sie haben absolut recht, ja, das ist das und das wird auch im Stück sichtbar, das ist das, wo es bei uns ein Defizit gibt und das muss er verbessern.
Ist es nicht auch so, dass ganz einfach die Bereitschaft da sein muss, der Angehörigen hier mitzuziehen? Oder vielleicht auch, dass Personen mit bipolarer Störung eher isoliert leben? Gibt es da Erfahrungen dazu?
Naja, meine persönliche Erfahrung ist, dass es sogar manchmal vorkommt, dass sogar Angehörige als erstes mich aufsuchen, den Psychiater aussuchen, weil sie mit dem Zustand jetzt ihrer Ehefrau oder des Partners oder des Ehemannes eigentlich nicht mehr zurechtkommen
und dann
eigentlich sozusagen sich einmal Rat holen, wie kriege ich jetzt meinen Partner zu einer Behandlung. Das ist gar nicht so selten.
Okay.
Ja, vielleicht dazu noch, bevor ich darauf eingehe. Ja? Es gab natürlich jede Menge Kritik an Next to Normal, das ist vollkommen klar. Gerade in den verschiedenen Phasen, in denen sich das Stück befunden hat. Die Autoren haben immer versucht, darauf einzugehen. Eine Kritik war zum Beispiel, warum ist das denn jetzt so eine wohlsituierte Familie? Eigentlich hat diese Diana alle Voraussetzungen. Eine naheliegende Antwort ist natürlich, das Theaterpublikum ist normalerweise aus einer solchen Schicht irgendwie, wo es einem relativ gut geht. Andere Leute können sich Theater gar nicht bezahlen. Insofern bauen sie natürlich leichter eine Beziehung auf zu einer Frau, die ihnen sozial irgendwie nahe steht. Ja, wäre jetzt eine Möglichkeit, diese Frage zu beantworten. Die Kritik ging ja noch weiter, weil es ist natürlich offensichtlich, dass sehr viele bipolar Erkrankte, überhaupt psychisch Erkrankte, irgendwann den Halt verlieren, und zwar so weit verlieren, dass sie vielleicht auf der Straße landen, dass sie wohnungslos werden, dass sie ihren Beruf verlieren und so weiter. Alle diese Probleme kommen ja gar nicht vor. Hm. Ja? Man kann das Thema wahnsinnig ausweiten, also aber ich glaube, das würde eventuell das Stück auch überfordern, tatsächlich. Ja. Ne? Ich glaube, es wird schon eine ganze Menge darin abgehandelt, und die Entscheidung der Autoren war halt so. Man kann das natürlich immer anders machen. Mhm. Und zu Ihrer Frage, es geht ja vielleicht so ein bisschen auf unseren Titel dieser Veranstaltung, kann man Bipolarität, ist das wirklich ein Thema für ein Musical, für die U-Form des Musiktheaters sozusagen? Habe ich das richtig verstanden?
Was ist die Intention? Welche Intention, was bezwecken Sie damit? Ich denke, es ist ja nicht nur Unterhaltung, sondern man will wahrscheinlich auch irgendetwas erreichen.
Also das ist ja ein Auftrag, den Sie erfüllen
wollen. Ja, ich glaube, Theaterleute denken immer erst andersrum. Ich, ehrlich gesagt, oder ich gehe mal jetzt von mir aus. Wir sehen, da ist ein ganz tolles Stück, und das ist emotional mitreißend und ist wirklich sehr gut gebaut, dramaturgisch gebaut, und ich glaube, das kann wirklich, da gehen sehr wenige Menschen unberührt heraus. Und dass das Thema des Stücks ein sehr interessantes ist, das sehen wir eigentlich dann ein bisschen nachrangig. Und dann fangen wir Theaterleute an, natürlich, wenn wir uns mit dem Stück beschäftigen, dann zu so, Laien zu werden, die sich zwangsweise zu halben Experten machen. Natürlich habe ich nicht wirklich Ahnung davon, deshalb haben wir uns ja auch Hilfe gesucht von einem wirklichen Experten. Aber wir versuchen natürlich in diesen 4-5 Monaten, in denen wir uns mit so einem Stück beschäftigen, wenn man die ganze Vorarbeit anguckt, versucht man natürlich möglichst viel zu erfahren. Und dann ist es auch so, dass man die Intention hat, wir möchten das auch wahrhaftig darstellen und wir möchten hier nichts falsch machen oder nichts nur dem Theater opfern. Ne? Wir möchten nicht die Aussage des Stückes irgendwelchen dramaturgischen Kniffen oder sowas opfern. Das kann im Musical schon mal passieren natürlich, aber auch in anderen Theaterformen. Und dass es jetzt gerade ein Musical ist, freut mich, weil ich der Musical-Dramaturg bin. es ist vielleicht ein Hinweis darauf, dass das Musical in Amerika oder im ganzen angelsächsischen Raum überhaupt keine Schwierigkeiten mehr hat, das zu rechtfertigen, dass es sich mit solchen Themen beschäftigt. Im deutschsprachigen Raum ist es immer noch ein bisschen schwierig oder es ist halt noch nicht so bekannt, und wir hoffen eben damit auch eine Tür aufzustoßen.
Okay. Ja. Bitte schön.
Ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Ich lebe seit 20 Jahren mit der Diagnose bipolare Störung. Über diese ganzen leidvollen Erfahrungen mit Psychiatern, mit den Psychotherapeuten, mit den Medikamenten, das haben Sie teilweise sehr gut angesprochen. Ich glaube auch, dass wir die Experten sind und Sie sind wirklich die Professionisten. Und das Wesentliche, was ich auch, ich finde es sehr positiv, dass das jetzt in Linz auch laufen kann. Ich habe mir auch schon die Stimmen der Verirrten angesehen und das geht ja auch schon sehr rein in dieses Verirrtsein, weil es einfach Aufgabe auch der Kunst ist, gegen diese Stigmatisierung anzukämpfen. Mhm. Und das ist ein ganz wesentlicher Beitrag, dass auch die normalen, unter Anführungszeichen, Menschen die Scheu verlieren vor Menschen, die psychisch Probleme haben. Das ist das größte Problem. Auch innerhalb der Familie oder innerhalb der Partnerschaft. Da weiß man ja dann manchmal nicht, wer leidet jetzt eigentlich am meisten.
Das kann ich gut nachvollziehen mit der Scheu. Also ich sage es ganz offen, als ich in die Wagner-Jaurek-Klinik gegangen bin, ich war vorher tatsächlich noch nie in einer psychiatrischen Klinik, und ich habe ihn besucht Und irgendwie, ich habe selber an mir gemerkt, dass ich dachte, na, wer ist denn jetzt hier normal und wer ist der Patient?
Ja? Die sie nicht also, gesehen haben. Ja?
Und man merkt, wie belastet dieses Thema tatsächlich ist, schon an sich selber, wenn man sich selber so beobachtet und denkt, das kann doch jetzt nicht wahr sein.
Ja. Ne? Ist das nicht auch für Sie ein Thema, wenn die Patienten zu Ihnen kommen, diese Hürde überhaupt einmal zu überwinden, Hilfe zu suchen und sich Unterstützung zu holen?
Naja, ich glaube, dass die Psychiatrie da gar nicht so anders ist wie andere medizinische Fächer. Ich meine, dass Hautärzte, Gynäkologen, also Ärzte für Frauenkrankheiten, Urologen, dass das eigentlich genauso ist. Also mittlerweile, ich bin jetzt 62 Jahre alt, das bin ich jetzt schon sehr, sehr lang im psychiatrischen Geschäft. Mir kommt das, und ich meine, das sagen ja, eure Krankenhaus ist ja nicht nur eine psychiatrische Klinik, sondern auch eine neurochirurgische Klinik, es gibt auch eine Anästhesie, es gibt neurologische Ambulanzen. Eigentlich ist da in Wirklichkeit gar nicht so ein großer Unterschied. Und der Herr, der vorhin gesprochen ist oder so, ich denke, ich würde so formulieren, alle sind normale Menschen, die halt manchmal krank werden. Und es gibt verschiedene Krankheiten und die brauchen halt verschiedene Behandlungskonzepte, die brauchen halt verschiedene auch Medikamente, aber ich würde das gar nicht, also ich würde mir wünschen, dass die Psychiatrie auch ein ganz normales medizinisches Fach ist.
Und Sie sehen es auch tatsächlich schon so?
Also ich eigentlich hat sich das in der Richtung, eigentlich sehe ich das schon so.
Keine Stigmatisierung
mehr. Naja, es ist viel Stigmatisierung natürlich, aber es ist bei anderen Krankheiten, es ist bei HIV-Infektionen ist auch Stigmatisierung. Also da ist jetzt die Psychiatrie nicht das Einzige. Ich denke, das ist ein generelles Problem. Aber es ist alleine, ich meine, es ist schon ein Fortschritt, wenn es keine psychiatrischen Krankenhäuser mehr gibt. Warum soll ein Krankenhaus, es gibt auch kein Krankenhaus für Augenkrankheiten oder so, sondern es gibt bis Krankenhäuser geben mit den medizinischen Fachgebieten und jedes Fachgebiet ist eigentlich gleichwertig und jedes Fachgebiet ist gleich wichtig. Und ich meine, bei dem Thema fange ich mich schon fast zu ärgern an, weil sozusagen als Psychiater bin ich ja von meiner Einkommenssituation ja insofern, ich meine, ich will ja jetzt nicht jammern, aber auch im Vergleich zu den anderen am unteren Ende bin ich ja auch stigmatisiert sozusagen, wenn die anderen 10-mal mehr Geld verdienen als ich. Also ich meine, das muss sich sicherlich dann noch viel ändern. Aber eigentlich würde ich sagen, es ist ein ganz normales medizinisches Fach.
Okay. Einmal, zweimal, dreimal. Bitte schön, zuerst Sie.
Eine Dame kommt noch vor.
Bitte?
Eine Dame kommt noch
vor. Ja, vorne, okay.
Also mich interessiert ja vor allem schon mal die Prophylaxe und ich frage mich, wie das ist, wenn in einer Familie schon über Generationen bipolare Störungen vorkommen sind.
Mikro bitte ein bisschen näher halten.
Nur mal von vorne oder? Okay.
So ist gut.
Ja, wirklich ganz nahe halten, dann verstehen wir sie gut.
Also mich interessiert vor allem die Prophylaxe schon.
Ja.
Und ich frage mich, wie man tun soll in einer Familie, wo schon über Generationen bipolare Störungen vorkommen sind und auch mit Suizid und vielen Suizidversuchen, wie man mit den nachkommenden Kindern tut, ob welchem Alter wirklich eine Konfrontation mit diesem Wissen einen Sinn macht.
Okay.
Also vor allem auch mit Suizid.
Kann man sich rechtzeitig schützen?
Und, also, in welcher Form, ob das Gescheite ist, man macht das wirklich selber oder man sucht das therapeutische Setting dafür?
Dankeschön.
Also Prophylaxe, es ist, ich denke, es ist gar nicht das jetzt auch so einfach zu beantworten. Also ganz wichtig ist einmal eine entsprechende Lebensführung und es gibt sicherlich Risikofaktoren. Also ein Drogenkonsum ist sicherlich ein Risikofaktor für jemanden, der da eine genetische Disposition hat, dass das zum Auslöser dann von bipolaren Symptomen wird. Oder dass auch Alkohol ein Auslöser sein könnte. Also ich glaube, ganz wesentlich ist einmal die Lebensführung und Bipolar hat ja was auch, also Schlafstörungen sind ja immer dabei. Und wichtig ist einmal, sozusagen da einen Rhythmus zu finden. Und dieser ein Rhythmus, der kann ihn in einer gewissen Weise auch schützen. Also das ist, würde ich sagen, vielleicht die allerbeste prophylaktische Maßnahme. Und das Zweite ist, drüber reden. Also wenn ich jetzt weiß, in meiner Familie hat jetzt mein Großvater und meine Großmutter und eine Tante, die haben jetzt sozusagen, sind bipolar geworden, dass ich das weiß, okay, ist sicherlich ein gewisser Risikofaktor da. Wichtig ist, jetzt keine Panik zu kriegen, weil es ja überhaupt nicht sicher ist, dass ich die Krankheit jetzt auch kriege, sondern ich habe einfach mehr Risiko. Für andere Krankheiten wahrscheinlich auch. Und dass ich halt da mein Leben bewusster gestalte. Und vor allem sollten dann immer Symptome auftreten, ist es ganz wichtig, von Beginn an zu schauen, sich da nicht jetzt hineinzusteigern. Also Depression ist ein Sog, ja, das ist wie so, das zieht einen total runter. Und man kann schon Strategien entwickeln, und das sind eben psychotherapeutische Maßnahmen, dass ich da vom Anfang an, wenn das beginnt, vielleicht mich nicht so runterziehen lasse. Und auch wenn man jetzt in eine Manie hineinkommt, man kann das absolut verstärken. Und wenn man was verstärken kann, dann kann man es auch abschwächen. Und da ist einfach zu lernen, wie kann ich das machen. Und da gibt es aber nicht allgemeine Regeln, die man jetzt sagen kann, das ist jetzt allgemein für alle Menschen, sondern das muss jetzt ganz individuell entwickelt werden. Und das ist wahrscheinlich für jeden Menschen dann irgendwo anders. Und man hat eigentlich eh viel gelernt. Es gibt ja heute eigentlich also kaum mehr medizinische Diäten, sondern es gibt nur mehr Diäten im Sinne sozusagen vom Lifestyle, wie man ausschauen will. Aber ich kann mich erinnern, wie ich den Turnus gemacht habe in den 70er Jahren. Da hat es gegeben eine Galle-Schonkost und eine Magen-Schonkost und alles Mögliche. Und das macht man mittlerweile gar nicht mehr, weil jemand, der zum Beispiel vielleicht Gallenbeschwerden hat, gerne Kaffee trinkt und den Kaffee gut verträgt, warum soll er keinen Kaffee trinken? Also es gibt so ganz allgemeine Regeln, das ist eigentlich, das geht gar nicht. Man muss ganz individuell für jemanden ein Programm entwickeln und sich dabei helfen lassen, dass man da möglichst gut über die Runden kommt.
Diese Angst von Angehörigen wird in unserem Musical in der Figur der Tochter ganz gut dargestellt. Die freundet sich am Anfang mit einem Jungen an.
Wie alt ist die Tochter?
Sie ist 17 und er ist ein bisschen älter, 19, 20, 21. Und sie kann aber diesen Kontakt eigentlich nicht wirklich zulassen. Die beiden sind beide so ein bisschen schräg, also sie passen eigentlich ganz gut zusammen und er kümmert sich eigentlich sehr um sie, aber sie kann diesen Kontakt nicht zulassen und relativ am Ende des Stücks bricht es tatsächlich mal aus ihr heraus, weil sie nämlich diese Angst hat, eventuell auch bipolar oder überhaupt psychisch krank zu sein. Sie sieht sich eben auch so. Irgendwann sitze ich da irgendwie und renne nackt durch die Stadt und scheiß auf die Straße. Also das ist relativ relativ extreme Szene in diesem Moment. Er sagt, ich werde für dich da sein. Mhm. Und sie sagt, du kannst nicht für mich da sein. Das überfordert dich in dem Sinne. Also es ist eine sehr spannende Szene eigentlich, wo man auch sieht, wie unter welcher Belastung eigentlich so eine Kindheit stattfindet.
Okay.
So, danke, dass ich noch einmal drankommen darf. Sie kommen dann nachher, ich gebe Ihnen gleich dann rüber. Ich habe wieder zwei Fragen. Die eine hat sich eigentlich schon beantwortet von einem Dramaturgen. Fasse zusammen, Anliegen gibt es keines. Also es gibt kein Sendungsbewusstsein. Sie wollen einen Ticketseller, einen Knaller landen, so wie Hexen von Eastwick. Wünsche Ihnen das auch, dass es so wird.
Haben Sie dann würden wir andere Sachen spielen, wenn das unser einziges Begehr wäre.
Okay, na, aber mutige Entscheidung, also Gratulation auf jeden Fall. Und die Frage an den Herrn Doktor, könnten Sie vielleicht dem Publikum erklären, ich weiß es, den Unterschied zwischen manisch und hypomanisch. Sie verwenden es immer hypomanisch, ich glaube, ist auch zu unterscheiden. Und vielleicht drittens, kleiner Trost an das Publikum, wir sind nicht alleine bipolar, also wer Betroffener ist. Es gibt sehr viele hervorragende Beispiele. Das Prominenteste ist zurzeit die wunderschöne Katharina Zeta-Jones. Dann der Darsteller von Mr. Bean ist bipolar. Robert Hochner war depressiv, weiß man nicht, ob er bipolar war. Ein Ö3-Moderator hat sich jüngst geäußert, ein Skitrainer hat sich jüngst geäußert. Und ein Beispiel aus der ganz großen Literatur hat eine Germanistin gesagt, aufgrund der Quellenforschung zieht sie den Schluss, dass auch Friedrich Schiller bipolar war. Danke.
Dankeschön.
So, also der Begriff hypomanisch und manisch. Hypo heißt ein bisschen, hypo heißt wenig, also hypo wäre übersetzt wenig manisch. Und man kann jetzt im positiven Skalenbereich sagen, es gibt den Zustand der Euphorie. Also Euphorie, das ist sozusagen die gehobene Stimmung, die Freude. Wenn Sie einen Lottogewinn machen, dann werden Sie euphorisch sein. Dann gibt es eben den Begriff hypomanisch. Und hypomanisch ist beschrieben, da streiten sich eigentlich die Gelehrten, ob da schon die Grenze zu ziehen ist, dass das krankheitswertig ist oder dass das noch nicht krankheitswertig ist. Jedenfalls hypomanisch ist ein Zustand der Angetriebenheit, man braucht wenig Schlaf, man ist irrsinnig gut drauf, man sieht die Welt rosarot und es ist eigentlich ein Zustand, der sozusagen aber auch ein bisschen so blind macht. Also wenn man frisch und erfolgreich verliebt ist, könnte man sagen, ist das vielleicht am ehesten ein hypomanischer Zustand. Und nachdem Sie das alle hoffentlich oft in Ihrem Leben waren oder sind, können Sie sich ungefähr auch sozusagen vorstellen, wie dann so ein Zustand ist. Man braucht wenig Schlaf und man ist total gut drauf. Und wenn es aber jetzt sozusagen von der Stimmung weiter hinaufgeht und Richtung manisch wird, das Kriterium für manisch ist, dass die Lebensführung nicht mehr funktioniert. Also jemand, der manisch ist, fängt dann an, 10 Sachen gleichzeitig zu machen. Geht, macht, belegt 5 Abendkurse, schmiert 20 Jausenbrote und fängt dann an, eigentlich zum Teil für andere unsinnige Sachen zu machen. Und also in einem manischen Zustand eigentlich klappt das Leben nicht mehr. Und vielleicht noch ein interessantes Detail. Es ist also die Affekte, also man sagt ja die Stimmung oder Affekte, haben eigentlich eine Logik. Das Faszinierende daran ist, nämlich wenn man in einem Bereich ist, wenn man jetzt in den negativen Skalenbereich ist, ist immer die Tendenz da, dass der andere Bereich ausgeblendet wird. Das heißt, jemand, der jetzt in einer Depression ist, der kann sich nicht freuen und der kann auch nicht die positiven Aspekte sehen. Das hilft jetzt gar nichts, wenn ich dem sage, du, das wird jetzt schon wieder und schau, wie schön es draußen ist und die Sonne scheint, sondern wir sagen, er wird nur das Negative sehen und wir sagen, die Sonne ist so heiß draußen und ich kann nicht rausgehen oder so. Das Kriterium einer Depression ist, dass das Positive der andere Skalenbereich nicht erlebt werden kann und umgekehrt ist es auch, der jetzt eigentlich manisch ist, der blendet das Depressive aus. Wenn da jetzt derjenige einen Zustand hätte, wo er trauern sollte, derjenige, der kann gar nicht trauern, sondern der ist, wenn er jetzt manisch ist, der andere Pol, der ist einmal ausgeblendet, der ist nicht da. Und Sie können so dieses Gedankenexperiment machen. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine gute Freundin und Sie führen jetzt mit dieser Freundin eine politische Diskussion und Sie fangen sich, weil sie so einen Blödsinn verzapft, sich total zu ärgern an über sie und ärgern sich jetzt über sie. Und plötzlich fällt Ihnen ein, dass sie Ihnen eigentlich auch noch 100 Euro schuldig ist, die Sie ihr vor einiger Zeit geborgt haben. Sie haben die ganze Zeit nicht mehr dran gedacht, ja, das haben Sie eigentlich vergessen. Aber jetzt, weil Sie sich über Sie geärgert haben, fällt Ihnen das wieder ein. Und das ist eine gewisse Logik, das funktioniert im Gehirn so, dass also sozusagen negative Aspekte ziehen andere negative Aspekte an. Da kommt sozusagen, wird alles negativ. Und im Positiven funktioniert es auch so. Also hypomanisch, wenn ich das jetzt so sage, Sie sind frisch verliebt, da ist man eigentlich auch blind für die Wirklichkeit und sieht den Menschen nicht so, wie er wirklich ist, sondern man sieht ihn so, wie man ihn sich wünscht. Und da kann man jetzt schon auch sagen, um da jetzt wirklich, dass da eine reife Beziehung draus wird, sollte dann dieser hypomanische Zustand in Bezug zur Beziehung aufhören und es soll das Realitätsprinzip kommen und man soll denjenigen dann wirklich sehen, wie er ist und wenn es dann auch noch passt, dann wird es eine gute Beziehung.
Okay, danke schön. Sie warten jetzt schon lange. Und ich habe sie auch. Sofort.
Ja, mein Name ist Peter Jonas. Hört man mich?
Ja.
Ja, mein Name ist Peter Jonas. Ich schätze Sie an sich sehr, Herr Primarius. Allerdings Ihre Aussage, dass die Psychiatrie eine normale medizinische Fachrichtung ist, so wie die Hautkrankheiten oder andere Fachrichtungen, dem muss ich doch vehement widersprechen. Ich habe mich eigentlich sogar gewundert, dass Sie das vertreten, weil ich möchte doch darauf hinweisen, dass in der Psychiatrie unsere eigene geistige Fähigkeit, die Urteilsfähigkeit selbst das Thema ist und dass jedes psychiatrische Problem in gewisser Hinsicht auch ein philosophisches Problem und ein politisches Problem ist. Das klingt vielleicht überraschend, aber wir wissen ja, dass in verschiedenen Gesellschaftsformen vielleicht der Blinddarm gleich behandelt werden, aber psychische Erkrankungen werden in politisch anderen Systemen immer anders gesehen und anders behandelt. Und wir selbst in Österreich haben bis 1975 vor der Psychiatriereform war der Psychiater gleichzeitig der Richter auch. Und es hat ja damals auch und davor starke Bewegungen gegeben, politischer, philosophischer Natur, wo die Psychiatrie mittendrin gesteckt ist. Also ich würde nicht sagen, dass die Psychiatrie eine normale medizinische Fakultät ist, sondern es ist eben etwas ganz Besonderes, ein Sonderfall der Medizin.
Naja, also hier haben historisch, haben Sie natürlich recht, weil wenn sich jetzt in bestimmten autoritären Systemen Psychiater missbrauchen lassen, Menschen, die, nehmen wir das kommunistische System, wenn da jemand jetzt individualisiert Eigentum besitzen will und man sagt, der ist eigentlich ein Soziopath, der ist sozial krank, weil er jetzt einfach was besitzen will, dann lassen sich eigentlich die Psychiater missbrauchen, ein System zu unterstützen. Und da ist natürlich die Psychiatrie, hat die natürlich eine total traurige Geschichte und historisch haben Sie absolut recht, da kann ich Ihnen überhaupt nicht widersprechen. Aber ich habe auch gesagt, ich würde mir wünschen, dass es ein normales Fach wird.
So, bitte erzählen
Sie. Ja, meine Frage zielt ab auf geschlechtsspezifische Unterschiede. Also einerseits sind Frauen wie Männer gleich von dieser Diagnose betroffen, aber auch, wie schaut es aus, gibt es Unterschiede im Verlauf der Krankheit, in der Medikamentation oder, was ich fast vermute, in der Reaktion des familiären Umfelds oder überhaupt der Umfeld, überhaupt der Umwelt?
Männer, Frauen, Unterschiede?
Ja, es ist so, in der bei der bipolaren Störung gibt es keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Da sind eigentlich Männer und Frauen gleich häufig betroffen. Bei den Depressionen gibt es einen Unterschied, und zwar bei den Depressionen sind die Frauen 3 bis 4 Mal häufiger betroffen als die Männer, interessanterweise. Also da gibt es einen Geschlechtsunterschied. Und es ist so, dass also Depression ist ja eigentlich ein Symptom, ein Zustand, der wahrscheinlich sehr viele Ursachen hat. Ja, depressiv kann ich werden, wenn ich jetzt eine Diagnose bekomme, wenn ich jetzt erfahre, dass ich einen Hirntumor habe und weiß, dass ich da jetzt von der Prognose her bald sterben werde, wären die meisten Menschen depressiv. Das sehe ich auch im Wagner-Jauregg-Krankenhaus von der Neurochirurgie. Und das ist sozusagen eine klassische, eine reaktive Depression. Ich würde sogar sagen, das ist eine normale Reaktion darauf und mit der man halt dann möglichst gut zurechtkommen kann. Aber es hat sich dann gezeigt, dass sozusagen diese Bipolarität schon ein eigenes Krankheitsbild ist und dass diese Depressionen im Rahmen einer bipolaren Störung im irgendwie anders sind. Also das ist sozusagen eine irgendwo im Gehirn eine mit Neurotransmittern, wo es da zu einer Verstimmung kommt, wo das mit den Nervenzellen und mit den Übertragungen da das aus dem Gleichgewicht kommt und dass man deswegen in solche Zustände kommt, dass diese Stimmungsschwankungen da sind. Und da ist es interessanterweise eben beobachtet, dass das bei Frauen häufiger ist als bei Männern und bei der Depression, Frauen reagieren auch anders. Also Männer, die depressiv wären, wären gar nicht so selten aggressiv und Frauen, die depressiv wären, wären eher passiv. Und das ist das Interessante und das macht die Statistiken natürlich auch besonders schwierig. Also es ist sicherlich vielleicht bei den Männern in Wirklichkeit auch häufiger, sondern die, wenn sie dann depressiv sind, saufen sich mit Alkohol nieder, fahren riskant Auto, Ja, und haben dann irgendwelche Unfälle oder haben sogar einen tödlichen Unfall und sind eigentlich dann in die Statistik eingegangen als alkoholisierter Verkehrsunfall. Und in Wirklichkeit waren sie vielleicht depressiv, aber das ist nicht erkannt worden. Ja, und daher ist das, in der Statistik scheint das nicht auf. Deswegen muss er natürlich mit den statistischen Daten auch immer vorsichtig mit der Interpretation sein. Aber das, was man jetzt messen kann, ist generell in den, sozusagen in den Kliniken und in den Facharztpraxen und den ärztlichen Praxen sind Frauen, also der statistische Wert ist, sie sind mit Depressionen 3 bis 4 Mal häufiger betroffen als Männer. Und primär kann man ja auch nicht sagen, ob das jetzt eine Depression ist, ob das vielleicht dann vielleicht eine bipolare Störung wird und die jetzt dann sozusagen das auch irgendwann einmal eine Manie wird oder ob das jetzt rein nur Depressionen bleiben, das gibt's auch. Also das zeigt dann der Verlauf. Also manche Fragen sind natürlich nicht einfach zu beantworten, aber man kann einmal so Daten sammeln. Vielleicht auch, weil ich mir das aufgeschrieben habe. Interessant ist, es gibt so einen Durchschnittswert, wie lange dauern im Durchschnitt manische Phasen. Also manische Episoden dauern im Durchschnitt 5 bis 10 Wochen. Depressive Episoden dauern im Durchschnitt 10 bis 19 Wochen. Also die depressiven Phasen, also Durchschnittswert, dauern doppelt so lang wie die manischen Phasen. Weiß auch kein Mensch, warum das ist, aber es wird so beobachtet.
Das ist spannend. Gibt es noch Fragen? Soll man das Mikro noch weiterleiten? Haben wir grundsätzlich beantwortet, sehe ich so, vom Herrn.
Oder noch einmal fragen.
Nein, wir haben das grundsätzlich beantwortet, ja. Also aus meiner Sicht jetzt. Ja?
Und zwar, wenn eine bipolare Störung durch ein
Trauma... Können Sie das Mikro bitte auch noch weiter hinhalten? Wir hören Sie nicht.
Wenn eine bipolare Störung durch ein Trauma ausgelöst werden kann, wie will man dann diese seelische Ursache medikamentös behandeln?
Naja,
es
ist ja so, es kann ja nur ausgelöst werden, wenn man den Keim der Krankheit in sich trägt. Es kann zum Beispiel durch eine Schwangerschaft eine Zuckerkrankheit ausgelöst werden. Aber das ist ja nicht so, dass die Frau zuckerkrank geworden ist, als sie schwanger war, sondern sie hat sozusagen die Disposition der Zuckerkrankheit in sich gehabt und die Schwangerschaft war der Auslöser, dass sie das gekriegt hat, sonst hätte sie es vielleicht 10 Jahre später gekriegt. Und mit diesen traumatischen Ursachen ist es, wenn dieses Trauma nicht gewesen wäre, vielleicht wäre dann von einer anderen auslösenden Ursache wäre dann die Krankheit ausgebrochen. Oder zum Beispiel, wo ich sehr viel eigentlich gelernt habe, ich habe also 10 Jahre lang auf der Geriatrie gearbeitet, wie ich noch in Wien war, und da gibt es also bei den alten Menschen, bei diesen Antipsychotika, also wenn die dann also unruhig werden oder so, gibt es so beruhigende Medikamente. Und die haben natürlich die Nebenwirkung, dass sie auch ein Parkinson-Syndrom machen, dass sie Parkinson-Symptome machen. Also die Bewegung langsamer machen, man fängt zum Zittern an. Und da ist aber auch das Interessante, man kann damit manchmal bei Patienten eine Parkinson-Erkrankung auslösen. Ja, das heißt, man setzt dann das Medikament ab und es verschwindet nicht mehr, das Symptomatik. Aber das ist, die hätten sowieso eine Parkinson-Krankheit, eine Symptomatik entwickelt, halt später. Es ist halt leider durch das Medikament sozusagen vorgezogen worden. Aber es ist jetzt nicht die Ursache, dass sie das kriegen, es ist der Auslöser. Und das wird halt meistens verwechselt und meistens glaubt man halt, dass die Auslöser dann die Ursachen sind und man sagt, wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte oder wenn das jetzt nicht passiert wäre, dann hätte ich nicht die Krankheit gekriegt. Aber eigentlich, wenn man das also wenn man länger lebt oder so irgendwie, dann sieht, eigentlich ist es nicht so.
Das heißt, die bipolare Störung hat genetische Dispositionen.
Sie hat ganz eindeutig genetische Dispositionen.
Und das ist nachweislich bewiesen. Hat man da schon Untersuchungen gemacht dazu?
Naja, man macht da unglaublich viele Untersuchungen. Und zwar überall, wo der Verdacht ist, dass genetische Dispositionen dastehen, versucht man ja sozusagen, das auf Chromosomen festzumachen. Welches Chromosom könnte es das sein? Wo sitzt jetzt sozusagen dieser Erbfaktor, dass man eine Risikobereitschaft für diese Krankheit hat? Und bei der bipolaren Störung hat sich noch kein Chromosom gefunden. Das ist wahrscheinlich auf mehrere, man nimmt an, dass es mehrere Chromosome sind. Also man weiß bis jetzt noch nicht.
Sie wollten noch?
Ja, als gelernter Naturwissenschaftler war das natürlich am Anfang auch immer sofort meine Frage. Was ist denn die Ursache?
Ja. Ne?
Ursache, Wirkung, das muss doch irgendwie, muss man doch festmachen können. Und ich habe den Eindruck, bei in Ihrer Praxis spielt das gar nicht so eine große Rolle, oder? Das heißt, Sie haben mit Kranken zu tun und Sie versuchen, denen zu helfen. Aber ich glaube, die Ursache-Wirkung, dieser Ursache-Wirkungsmechanismus ist so außerordentlich kompliziert, dass man da überhaupt nicht drauf hoffen kann, überhaupt nach Menschengedenken irgendwie an das wirklich darstellen zu können. Das heißt, was für uns übrig bleibt, ist damit zu leben und zu schauen, irgendwie, wie kann man das Leben lebbar machen.
Mhm.
Ich denke, das ist ähnlich wie in anderen Sachen. Ich meine, woher kommt Homosexualität? Irgendwann fragt sich das ein Homosexueller gar nicht mehr, weil er sagt, ja, es ist in Ordnung.
Mhm.
Wir können damit leben und welche Ursache das jetzt hat, das interessiert vielleicht noch Wissenschaftler, aber mich eigentlich gar nicht mehr so sehr.
Ja, aber ich meine, es gibt da schon insofern ein bisschen eine Antwort drauf. Es gibt zum Beispiel Menschen, die Disposition haben, den Risikofaktor haben, psychotisch zu werden. Wenn die Drogen nehmen, dann kann die Droge der Auslöser sein, dass sie dann plötzlich psychotisch werden und in einer Psychose sind. Und mit der Homosexualität gibt es mittlerweile eigentlich auch schon eine ganz klare Meinung. Also Homosexualität ist einfach weltweit, es gibt man sagt zwischen 10% und 20% der Menschen sind homosexuell. Das ist einfach eine Realität, dass Sexualität eben gegengeschlechtlich und gleichgeschlechtlich sein kann. Und bei einer bestimmten Menschengruppe ist es gleichgeschlechtlich. Und das kommt eigentlich weltweit, ist das gleich verteilt vor. Und das ist einfach so. Und ich kann man weiß es eigentlich nicht, ob es jetzt genetisch wird. Es ist wahrscheinlich, ich würde sogar eine Antwort sagen. Sozusagen, eigentlich kommt es sozusagen von der Psychoanalyse, ist da hilfreich. Also genetisch gibt es die Heterosexualität und die Homosexualität. Und beides ist genetisch. Ja, und was aber dann sozusagen in der Entwicklung gelebt wird, das ist das, was rauskommt. Aber es kann nicht nur die Homosexualität geben, wenn es auch genetisch ist.
Okay.
Also Sexualität ist beides.
Ich möchte jetzt nicht noch ein Thema aufmachen, aber was mich jetzt, das würde
den Rahmen sprengen.
Ich möchte noch zwei Fragen einsammeln und dann selber noch eine stellen. Hier bitte, Sie haben zuerst.
Ja, guten Tag, mein Name ist Maranger. Ich wollte nicht einmal fragen, wie schaut das eigentlich aus mit der bipolaren Störung im asiatischen Raum? Die haben eine ganz andere Herangehensweise an diese Thematik.
Also da bin ich jetzt überfragt. Also Asien kenne ich am wenigsten. Ich habe in Afrika einmal ein psychiatrisches Krankenhaus besucht. Aber ja, das weiß ich leider nicht.
Eine zweite Frage.
Ich möchte jetzt eine
Frage. Ich habe gerade irgendwie eingesagt, du sollst fragen, ob was ein Schamane helfen kann.
Ja.
Bitte? Ob ein Schamane auch was helfen kann.
Es ist ganz interessant, dass die Schamanen, ich glaube, es werden mehr Menschen weltweit von Schamanen behandelt als von der sogenannten Schulmedizin.
Wie gehen eigentlich Künstler damit um? Irgendwo, die was bekannt sind. Weil es ist nicht nur die Catherine Zeta-Jones, es ist auch irgendwie Tom Waits, es soll Sting auch bipolar sein und es gibt noch viele andere.
Also es ist insofern, die statistische Häufigkeit ist 3-5% der Bevölkerung. Also das wären von 100 Personen 3-5, wo sozusagen dann irgendwann einmal im Leben die Diagnosekriterien für bipolar gestellt werden können. Also das heißt, wenn wir jetzt in einem Raum mit 100 Menschen sind, könnten bis zu 5 sozusagen bipolar sein.
Okay.
Ich habe Studien gelesen, irgendwo 1-3 Personen pro von 100 Leuten oder so. Irgendwo.
Ja.
Schauspieler, Ärzte, alle.
Sie sind dann quer durch alle gesellschaftlichen Schichten verteilt. Hier noch eine und eine letzte, dann hier noch, bitte.
Ja, ich hätte noch einen Vorschlag, dass wir vielleicht nach 3-4 Aufführungen mal auch eine Diskussionsplattform, das sich ergibt, wo wirklich dann viele Betroffene mit Ihnen oder vielleicht auch den Darstellern über dieses Stück sprechen können. Das wäre vielleicht
sehr gerne.
Anregung.
Sehr gerne.
Gute Anregung. Die Herren Kalkulummer. Ui, Vorsicht.
Vielleicht kontaktieren Sie mich einfach. Wir können auch gleich noch ein bisschen miteinander sprechen.
Ja, bitte.
Ich habe eine letzte Frage. Wie kommt man von der Physik und Mathematik zur Dramaturgie?
Ja, das ist die Frage, die ich im Vorgespräch schon geklärt habe und die wir heute noch offen gelassen haben. Aber Sie sollen es genauso wissen wie ich.
Sicherlich nicht so interessant wie der Rest der Veranstaltung. Ich habe Mathematik und Physik studiert. Ich habe dann auch meine Doktorarbeit in Physik, in theoretischer Physik gemacht. Habe 15 Jahre lang als Lehrer gearbeitet, habe parallel zur Lehrertätigkeit angefangen, Musicals zu übersetzen. Kommt man jetzt auch nicht so ohne weiteres zu, das wäre ein bisschen zufällig. Einfach, es war erst ein Hobby, dann habe ich gedacht, irgendwann kann ich ja auch mal versuchen, damit Geld zu verdienen. Habe damit auch so ein paar Euro extra verdient, aber nicht sehr viele. Und als diese Musical-Sparte hier gegründet worden ist, dachte ich, den Musical-Dramaturgen, den gibt es eigentlich gar nicht im deutschsprachigen Theatersystem. Wer weiß, vielleicht habe ich eine Chance. Ich bekam meine Chance.
So ist es gekommen.
In Leben. Also ich bin erst seit einem Jahr am Theater tatsächlich.
Ich möchte noch ganz kurz einen Blick auf die Schauspieler werfen. Mhm. Welche Resonanz haben Sie mit diesem Thema bei den Schauspielern gefunden?
Also
das ist ja doch ein ungewöhnliches Thema
für
jemand im Musical.
Gerade für die Hauptdarstellerin, die Darstellerin der Diana, Christin Hölk, ist das eine unglaubliche Herausforderung. Sie hat nun wirklich, sie ist Anfang 40, hat in ihrer Karriere wirklich alles, was man an großen Musical-Rollen spielen kann, gespielt, hat kommerziellen Musicals gespielt, hat in London am West End gespielt und so, ist jetzt dankenswerterweise seit anderthalb Jahren bei uns im Team. Ich schätze sie sehr. Mhm. Und für sie ist es eine riesige Herausforderung, mit so einer Rolle umzugehen, weil es eben abgesehen von den hohen sängerischen Herausforderungen eben auch emotional eine sehr große Herausforderung ist.
Kann ich mir vorstellen.
Also so auf dem Stand, wie ich es im Moment sehe, denke ich, dass sie bravourös meistern wird. Und auch die anderen, wir haben eine Darstellerin, die einfach, weil es nur 6 Figuren sind in diesem Stück, eine von unseren ist halt nicht dabei. Die war erst ein bisschen froh, dass sie endlich mal ein bisschen Urlaub hatte, weil wir wirklich eine hohe Belastung haben. Und jetzt kam sie vor kurzem und sagte, ich wäre so gern dabei.
Ja. Ich darf nochmal den Tipp geben, Premiere am 18. Jänner im Schauspielhaus. Das Stück ist auf jeden Fall sehenswert, vor allem nach den spannenden Einführungen, die wir heute gehört haben. Anne Becker, Anton Tölk, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Kommen und vielen Dank, dass Sie unser Gast waren. Ich darf noch ganz schnell ein paar Veranstaltungen, die nächsten ankündigen. Montag, 20. Jänner, über das Sein oder Nichtsein von Stadtnatur mit Friedrich Schwarz, er ist Biologe im Botanischen Garten. Montag, 27. Jänner, wie viele Kinder bekommen wir? Kinderwunsch und Wirklichkeit in Österreich und anderen Ländern mit Isabella Buber-Enser. So, vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen, für Ihr Interesse. Dankeschön.